DI Verbum direkt.
Und Wein, der das Herz des Menschen erfreut. Psalm 104, Vers 15. Eine biblische Erkundung um eine besondere Frucht. Mit Dr. Werner Kleine und Dr. Till Magnus Steiner.
Herzlich willkommen hier zu DI Verbum direkt. Wir schreiben den 10. September im Jahr des Herrn 2024. Mein Name ist Werner Kleine, Pastoralreferent und Neutestamentler in Wuppertal, und ich begrüße in Jerusalem den Till Magnus Steiner.
Genau, in gewohnter Runde. Ich freue mich, dass wir beide diskutieren, viele zuhören und wir gemeinsam viel Interessantes lernen. Diesmal zu keinem, eigentlich kein hochtheologischen Thema, aber doch theologisches Thema, weil es natürlich in der Bibel vorkommt und theologische Bedeutung hat, dem Wein.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es so wenig theologisch ist, denn das Thema heute Abend lautet in voller Vollendung, jetzt habe ich es mir gerade wieder weggeklickt, das ist natürlich sehr intelligent, und Wein, der das Menschenherz erfreut, das ist aus dem Psalm 104, Vers 15 ein Zitat, und jetzt geht es um die biblische Erkundigung um eine besondere Frucht. Das scheint, wie der Till schon sagt, kein naheliegendes Thema zu sein, und doch ist es nicht so ganz fern. Man muss ja alleine an die christliche Abendmahlskultur denken, die ja nicht ohne Wein denkbar ist, weil Jesus ja Brot und Wein nimmt. Gleichzeitig aber beim Abendmahl nach den synoptischen Evangelien sagt: Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis ich mit euch davon trinken werde im Reich meines Vaters. Der Wein scheint also von daher schon eine besondere Bedeutung zu haben.
Genau, der Wein ist hochtheologisch, wenn wir nur auf die eucharistischen Texte allein gucken würden, was wir heute Abend aber nicht machen. Wir gucken ein bisschen breiter, gewohnt in AT und NT Texte. Aber in der Vorbereitung fand ich das eigentlich ganz lustig, über die Eucharistie nachzudenken, weil was mir gar nicht so deutlich war, das vielleicht steigen wir mal quer ein einfach, im Buch Levitikus, da wird ja auch viel über Priester gesprochen. Und oft bezieht man ja auch den katholischen Priester zurück auf das Priestertum im Alten Testament. Was fatal wäre, denn ja. Bier- und Weingenuss ist für einen Priester am Tempel Israels verboten. Sogar so verboten, dass wenn er da besoffen auftaucht, er den Tod zu sterben hat. Also Todesstrafe für jemanden, der ein Opfer darbringt. Also nicht das eucharistische Opfer, aber das alttestamentliche Opfer.
Das wäre übrigens mal ein eigenes Thema wert. Du hast gerade ein wichtiges Stichwort angeschnitten, aber das ist jetzt nur ein kleiner Exkurs. Das Priestertum des Neuen Bundes, was sich im katholischen Priester ausdrückt, ist es wirklich in einer Kontinuität zum Priestertum des Alten Bundes? Ich würde ja sagen, nein, aber das würde hier zu weit führen. Vielleicht machen wir da mal ein eigenes Thema draus.
Haben wir doch schon.
Haben wir schon. Ja, dann machen wir es doch mal. Dann hast du ja nichts gelernt, wenn du sagst, es steht in der Kontinuität. Da gibt es ja eine große Diskontinuität, die allein im Weingenuss schon zu erkennen ist. Darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Wenn es im Alten Testament in der Torade ein entsprechendes Verbot gibt und die Priester trinken doch fröhlich Wein und bisweilen sogar Bier, dann merkt man doch alleine schon am alltäglichen Vollzug der Dinge, wie Menschen heute leben, dass es da eine Diskontinuität gibt.
Und dann bleiben wir doch direkt bei dem Beispiel. Wir alle haben hier die Erfahrung, wenn wir über Wein jetzt nachdenken, da brauchen wir nicht in die Bibel gucken, der Wein hat die schönen Seiten oder die negativen Seiten. Vom Alkoholismus bis zur Gemeinschaft. Und das bleiben wir mal direkt beim Kult und wir bleiben ja bei der Bibel. Also haben wir ein Verbot für die Priester, die dürfen keinen Wein genießen beim Opfervollzug beziehungsweise bei ihrem Dienst. Aber Gott bekommt Wein als Opfer. Wir haben nämlich den Wein auch als Opfermaterie. Das Trankopfer wird Gott dargebracht. Also Gott wird Wein übergeben. Und selbstverständlich, die Priester dürfen zwar keinen Wein genießen, aber es gab ja Kultmäler. Opfer wurden zum Teil begleitet durch ein Mahl. Das Opfertier wurde geschlachtet, ein Teil wurde verbrannt und der Rest wurde in Gemeinschaft gegessen. Und da war es selbstverständlich, das schreibt auch das Buch Deuteronomium, dass man dazu Wein genossen hat. Man hat ein Fest im Angesicht Gottes gefeiert, eben mit Wein, weil, wie du es ja über die Veranstaltung geschrieben hast, der Wein erfreut das Herzen des Menschen. Also du hast allein schon in der Kultgesetzgebung, wenn wir nur darauf gucken, ja, alles drin, vom Verbot wegen Trunkenheit, den Dienst nicht richtig ausführen, bis eine göttliche Gabe, bis hin zur Freude des Menschen.
Ja, und bis hin, dass man ja in einem weiteren Sinne sogar sagen kann, dass es der Wein ja auch metaphorisch auf das Volk Gottes in einer gewissen Weise übertragbar ist. Wenn man denkt, Israel ist ein Weinberg Gottes, im Neuen Testament heißt es von Jesus, der sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn man uns keltern würde, gewissermaßen würde da hoffentlich ein guter Wein draus werden. Also man merkt, dieses Bild des Weines, des Weinstocks ist sehr vielschichtig, sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Wir mussten uns heute aber doch auf einige Texte beschränken. Erstens, weil wir in den letzten Malen schon öfter die 2-Stunden-Marke gekratzt haben und irgendwo die Aufmerksamkeit ja auch schon. Und zweitens, weil heute Abend Deutschland gegen die Niederlande in Amsterdam spielt. Das wollen wir live nicht verpassen und die Zuschauerinnen und Zuschauer auch nicht.
Sagst du jetzt, das Fußballspiel
bei einem guten Glas Rotwein.
Sagst du jetzt, das Fußballspiel ist wichtiger als eine Diskussion über die Bibel?
Wenn Niederlande gegen Deutschland spielen, auf jeden Fall, weil es in meinem persönlichen Leben einen Bezug gibt. Mein allererster Chef im pastoralen Dienst, in einer gewissen Weise auch mein Mentor, ist der Pater Hogemar gewesen, ein damals schon 75-jähriger Priester, der aus Amsterdam stammt. Und der hatte die Gepflogenheit, wenn die Niederlande gegen Deutschland spielen, und ich war des Öfteren zu Gast bei ihm, dann wurde bei jedem Tor ein Genever getrunken. Das heißt, es hat bei mir, Pater Hogemar ist leider schon vor 11 Jahren gestorben, hochbetagt mit 96 Jahren, deswegen ist Niederlande gegen Deutschland ist für mich immer ein Fest. Auch ein Fest der, Achtung, theologischer Begriff, vergegenwärtigen Erinnerung.
Sehr schön.
deswegen ist das ist ein kleiner Gottesdienst, der dann heute Abend noch stattfindet hier im Wohnzimmer.
Okay. Gehen wir zurück zum Thema und ich will noch eine Vorbemerkung machen und dann erklären wir, warum wir die Texte ausgewählt haben, die wir ausgewählt haben für den Abend. Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis, was spannend ist, was mir nochmal bei der Vorbereitung deutlich geworden ist. Wir haben ja Glück mit dem Heiligen Land. Das Heilige Land in der Bibel ist ein Land, das mit Honig und Milch überfließt. Aber eigentlich ist etwas Besonderes hier in der Region. Weil wenn wir im alten Orient nach rechts und links gucken, ist das eigentliche Getränk Bier. In Ägypten und in Mesopotamien wurde Bier hergestellt, weil die klimatischen Bedingungen nicht gegeben waren, um Wein hervorzubringen. Und das ist das Besondere an diesem kleinen Fleckchen Erde hier unten in der Ecke, oben auch in Libanon und in Israel, dass hier eben Wein großgezogen werden konnte. Da gab es nebenbei archäologisch schon die ersten Belege im 4. Jahrtausend vor Christi, dass Wein angebaut wurde und gekeltert wurde, was bemerkenswert ist. Und wir haben die schöne Aussage, also Bon Mot, die kann man mitnehmen, dass eine ägyptische Quelle, jetzt weiß ich nicht mehr genau von wann, aber schon vor Staatsgründung Israel, also vor dem biblischen Staat Israel, und da steht in der ägyptischen Quelle dieser wunderbare Satz, Kanaan, so wird das Land ja bezeichnet, ist ein Land, in dem gibt es mehr Wein als Wasser. Oder? Das ist doch eine schöne Aussage.
Das ist sehr schön und noch schöner als das Land, wo Milch und Honig fließen.
Deshalb wollte ich es unbedingt anführen. Jetzt kommen wir.
Wurden da nicht sogar übergroße Weintrauben mal geortet in Kanaan?
Das stimmt, die wurden durch die Gegend geschleppt.
Numeri 22 oder wo ist das? Numeri?
Ach, jetzt muss also die Kundschafter ist richtig. Kundschafter werden losgeschickt und finden diese Riesentrauben und sagen, was für ein fruchtbares Land ist das denn?
Ja, ich glaube, Numeri 22 ist, glaube ich, Bileam. Aber ist egal, wir wollen das jetzt nicht vertiefen. Auf jeden Fall
legen wir uns jetzt auch nicht fest.
Ja, genau.
Das stimmt.
Genau.
Also ein Land, das gesegnet ist von Wein, das haben wir ja im Einleiten auch gesagt. Der Wein ist sozusagen beides. Er ist ein Segen als auch ein Fluch. Und die Bibel sagt das an vielen Stellen, vor allem in der Weisheitsliteratur, dass eben Wein beides sein kann.
Ja.
Und jetzt gucken wir mal an 2 Paradestellen zum Thema Wein, wie Wein im Alten und im Neuen Testament behandelt wird. Und wir haben eine Stelle ausgesucht aus dem Alten Testament, die die erste Stelle ist, wo Wein genannt wird. Da wird nämlich der erste Weinbauer genannt. Und direkt hat der Wein eine besondere Folge, die da eher ins Negative rein tendiert. Ja. Das ist der alttestamentliche Text. Da sind wir in Genesis 9. Und was nehmen wir aus dem Neuen Testament?
Aus dem Neuen Testament nehmen wir, da gäbe es auch ganz viele Stellen, einige habe ich ja vorhin schon mal angedeutet. Es gäbe zum Beispiel auch, wo Wein unvermutet eine Rolle spielt, wäre die das Gleichnis des guten Samariters, barmherzigen Samariters gewesen, der mit Wein die Wunde des Gefallenen auswäscht. Also hat Wein offenkundig auch eine medizinische Wirkung. Haben wir aber nicht genommen. Aus dem Neuen Testament nehmen wir die Hochzeit zu Kana, Johannes 2, die Verse 1 bis 12.
Also klassisch, aus Wasser wird Wein. Wunderbar, oder?
Ja, schauen wir mal.
Sehr gut. Komm, dann fangen wir aber an mit Genesis 9. Wie gesagt, eine Stelle, die wir ausgewählt haben, weil wir sind hier nun an einem Anfang wieder. Was war vorher erzählt? Die Sintflutgeschichte, die Welt wurde fast vernichtet. Noah blieb aber am Leben, steigt aus der Arche wieder raus. Und das Erste, was er macht, das erfahren wir jetzt hier gleich und sind zugleich am Ende seines Lebens. Wollen wir die Geschichte mal lesen?
Wir lesen sie mal. Wir sind im 9. Kapitel des Buches Genesis und da geht es jetzt um die Verse 18 bis 29. Die Söhne Noachs, die aus der Arche gekommen waren, sind Sem, Ham und Japhet. Ham ist der Vater Kanaans. Diese drei sind die Söhne Noachs. Von ihnen aus verzweigten sich alle Völker der Erde. Noach, ein Ackerbauer, war der Erste, der einen Weinberg pflanzte. Er trank von dem Wein, wurde davon betrunken und entblößte sich drinnen in seinem Zelt. Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte davon draußen seinen beiden Brüdern. Da nahmen Sem und Japhet einen Überwurf, den legten sich beide auf die Schultern, gingen rückwärts und bedeckten die Blöße ihres Vaters. Sie hatten ihr Gesicht abgewandt, sodass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Als Noach aus seinem Weinrausch erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, sagte er: Verflucht sei Kanaan, Sklave der Sklaven sei er seinen Brüdern. Und weiter sagte er: Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, Kanaan aber werde sein Sklave. Raum schaffe Gott für Japhet, in Sems Zelten wohne er, Kanaan aber werde sein Sklave. Noach lebte nach der Flut noch 350 Jahre. Die gesamte Lebenszeit Noachs betrug 950 Jahre, dann starb er.
Guck mal, kaum ist der Wein in der Welt, schon eskaliert die Situation drastisch, aber richtig drastisch. Das verwundert auch nicht, weil wir wissen ja, die Sintflutgeschichte endete mit der Feststellung, das Trachten des Herzens des Menschen ist immer noch böse, nur Gott akzeptiert es und es geht so weiter. Und trotzdem sind wir jetzt hier an einem Neuanfang. An diesem Neuanfang erstmal, unabhängig von unserem Thema, etwas sehr, sehr schön, denn die Söhne Noachs werden angeführt und wir lesen dann weiter in Genesis 10 darüber, dass sich aus den Söhnen Noachs die ganzen Völker der Welt ergeben haben. So ist zum Beispiel Japhet, der auch genannt wird, der Ahnvater der Griechen und der Perser. Erstens ist das ein wunderschönes Bild für uns in unserem Kontext zu sagen, alle Menschen sind eine Familie. Das ist wichtig für die Urgeschichte. Aber Familiengeschichten gerade im Alten Testament sind natürlich auch immer da, um Probleme darzustellen und die werden hier sehr drastisch und sehr schnell dargestellt. Aber bevor wir da reingehen, müssen wir noch einen kurzen Leseschlüssel öffnen, bevor wir gucken, warum es hier um Wein geht. In dem ersten Vers, den du vorgelesen hast, werden drei Söhne genannt. Richtig?
Ja.
Sem, auf Hebräisch auch Shem, da kommt nebenbei auch der Begriff des Antisemiten her, wenn man sich wundern sollte. Also Sem, Ham und Japhet. Aber noch eine Person wird genannt. Ham ist der Vater Kanaans. Und jetzt fängt es direkt an, okay, in welche Richtung geht das denn? Also erklären wir kurz, wer Sem bzw. auf Hebräisch Shem ist. Das ist der Ahnvater, aus dem nachher Israel hervorgehen wird. Also die Geschichte möchte uns erklären, wie es zu diesem Verhältnis zwischen Israel und Kanaan kommt und wieso nachher Israel Kanaan aus seinem Land raustreiben wird. Wir sind hier in Genesis 9. Das dauert noch lange, bis die Landnahme kommt. Aber hier wird das als ein Familienkonflikt dargestellt, der aus einer Familiengeschichte erzählt wird. So, das war die kurze Vorbemerkung, die wichtig ist, um nachher den Fortgang zu verstehen. Und jetzt kommen wir zu diesem wunderbaren Satz. Im Endeffekt geht es hier nur ganz kurz um Wein. Aber lies bitte nochmal den Vers 20 vor. Fangen wir mit einer genauen Exegese genau dieses Verses an.
Nur ein Vers, nur der Vers 20, ja?
Nur der Vers 20.
Noach, ein Ackerbauer, war der Erste, der einen Weinberg pflanzte.
So. Jetzt gehen wir mal in den hebräischen Text, weil es einfach so schön ist. Das können wir im Deutschen gar nicht wiedergeben. Also, wir haben Noach, den Gerechten. Und er ist, so sagt die revidierte Einheitsübersetzung, ein Ackerbauer. Man gibt ja logisch, er setzt einen Weinberg ein, hört sich alles toll an. Im Hebräischen steht da, und das finde ich sehr faszinierend, Ish ha-Adama, ein Mann des Erdbodens. So, und wenn wir jetzt im Kontext der Urgeschichte, die ja von Genesis 1 bis 11 lesen, denken, Noach ist nach der Sintflut der neue Adam, der aus der Adama gemacht wurde, eben auch ein Mann des Erdbodens war es. Und jetzt erzählt uns die Geschichte eben, dieser neue Adam, der wird nicht in einen Garten hineingesetzt von Gott gemacht, sondern er ist nun nach dem Ausschluss aus dem Garten eben selbst jemand, der einen Garten pflanzt, in dem Fall einen Weinberg pflanzt. Etwas durch und durch Positives. Wir haben ja gerade schon besprochen, welche unglaubliche Bedeutung der Wein in der Levante hatte. Welche Freude damit verbunden, welches Kulturgut. Im Endeffekt wird hier das Kulturgut Wein auf Noach zurückbezogen. Er war der Erste, der einen Weinberg pflanzte Und alles Weitere ist Geschichte. Aber die Geschichte, und jetzt liest du bitte in Vers 21, eskaliert ja ganz schnell.
Er trank von dem Wein, wurde davon betrunken und entblößte sich drinnen im Zelt.
Genau.
Also der ist so richtig hackedicht, könnte man eigentlich sagen.
Aber so richtig hackedicht. Aber erstmal fangen wir mit dem Positiven an. Er trank von dem Wein. Das heißt, auch im Alttestament dieser Zeit, Gott hat Regen geschenkt, Gott hat die Weinernte geschenkt. Das haben wir auch bei den Propheten. Gott schenkt die Weinernte durch den Regen. Also Wein ist eben auch ein Gottesgeschenk. Eine Ernte ist generell ein Gottesgeschenk. Also erstmal, Noach ist gesegnet. Und dann erfreut er sich an seinem Getränk. Was auch nicht schlimm ist. Er wurde betrunken. Das passiert. Und entblößt sich drinnen in seinem Zelt. Da rutscht die Geschichte so ein bisschen ab und da ist, okay, jetzt wird es ein bisschen bunt. Weil selbst betrunken sein im Alten Testament ist ja nicht ganz schlimm. Die Frage ist, was du machst mit dem Betrunkensein. Ob du deine Zunge zügelst oder, wie das Buch der Weisheit sagt, ob du dann vom Wein betrunken einfach Dummheit aussprichst. Das ist die Frage, wie man reagiert, wenn man betrunken ist. Also betrunken sein, noch nicht negativ, aber dann, er entblößt sich drinnen in seinem Zelt.
Immerhin ist er in sein Zelt gegangen, hätte ja noch schlimmer werden können.
Genau, das ist jetzt aber auch das Wichtige für den Erzähler. Noach hat nichts Falsches gemacht. Er hat sich in seinem Zelt entblößt, er hat sich betrunken gemacht, aber da ist gar kein Fehler zu sehen. Das ist wichtig bei der Geschichte, um sie zu verstehen. Und jetzt kommen wir genau zu der Frage, ja, aber was ist denn jetzt das Problem? Ist der Wein das Problem? Nein, der Wein ist erstmal ein Segen, wenn man den Kontext des Alten Testaments anguckt. Betrunken werden? Ja, kann passieren. Die Frage ist, was die Folge davon ist. Die Folge, die ihr erzählt wird, er entblößt sich drinnen in seinem Zelt. Tja, und jetzt eskaliert die Szene. Vers 22, bitte.
Da nahmen Sem, Jafet einen Überwurf, 22.
Nee, 22, 22.
Ich bin
schon bei der Lösung.
Entschuldigung, alles,
das Problem
alles, ich bin schon bei der Lösung, genau. Vers 22, ich revidiere. Vers 22. Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte davon draußen seinen beiden Brüdern.
So, jetzt wird's richtig problematisch. Man könnte ja denken, und das habe ich die Stelle auch ausgedacht, okay, wir reden jetzt mal über Wein als Problemfall. Der Wein ist überhaupt nicht das Problem. Ham, hier wird wieder betont, das ist der Vater Kanaans, also ganz, ganz wichtig. Ne? Der Vater sah die Blöße seines Vaters. Und jemand, der die Bibel auf Hebräisch liest, dem, wie sagt man auf Deutsch, dem schellt's in den Ohren, das knallt richtig sozusagen, wie so eine Ohrfeige, weil die Blöße einer Person sehen, bedeutet gerade im Buch Levitikus, im Kapitel 20, einen inzestuösen Geschlechtsverkehr zu vollziehen. Da stockt der Atem des Lesers einmal und sagt, warte mal, der Vater liegt da besoffen in der Ecke, ist entblößt. Und Ham, was macht er? Der vergewaltigt seinen Vater. Das ist radikal schnell eskaliert, ja. So könnte man es lesen. Ist aber nicht die intendierte Art, sondern hier ist der Trick des Autors, uns alarmbereit zu machen und zu fragen, was ist denn da passiert? Die eigentliche Sache, die uns der Text hier sagt, die eigentliche Sünde von Ham liegt nun nicht in dem Sehen der Blöße, sondern wie damit umzugehen ist. Und das ist auch wieder der Blick zurück auf, wie es die Betrunkenheit zu beurteilen. Das eigentliche Problem ist das Erzählen davon. Warum? Weil er beschämt nun seinen Vater, indem er von der Betrunkenheit und von der Blöße erzählt gegenüber den anderen Söhnen. Er nimmt die Ehre von seinem Vater weg. Er erzählt. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Für den Erzähler ist in dem Kontext nicht der Wein das Problem, nicht die Betrunkenheit das Problem, sondern das, was aus der Betrunkenheit passiert ist, dass das öffentlich wird, dass das mitgeteilt wird.
Und das man sieht möchte man nämlich nicht auch. Wissen, man möchte nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn Ham ein Handy gehabt hätte und es Facebook oder Twitter oder was weiß ich was schon gegeben hätte.
Jetzt bist du direkt mit deiner Aktualisierung drin, ne? Das stimmt. Dann wäre noch extra.
Das wäre noch extremer geworden.
Der Schlüssel aber, um das wirklich so richtig zu verstehen, ist genau Vers 23, den du gerade vorlesen wolltest. Denn Shem und Japhet sehen auch diese Blöße, decken sie aber zu. Das ist gerade der Ehrbegriff. Sie bedecken die Ehre des Vaters, damit er nicht bloßgestellt wird. Und das extra auch so, dass sie ihr Gesicht abgewandt haben.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Eigentlich sehen sie die Blöße ja nicht, ne? Sondern sie tun ja alles, dass sie nicht erblicken müssen. Das ist ja Diskretion im Reinformat.
Das ist genauer formuliert und näher am Text, als ich es gerade gebrabbelt habe im Endeffekt. Da steht ja auch so, dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Wein, weil eigentlich reden wir über Wein. Tja, Noach erwacht also aus seinem Weinrausch, kommt wieder einigermaßen zu Sinn und dann erfährt er, was ihm sein jüngster Sohn angetan hat. Das ist der zweite, dieser wichtige Lesenschritt. Er erfährt, was er angetan hat, nämlich, dass die anderen wussten, dass er da betrunken entblößt lag und gesehen wurde. Also seine Ehre war ihm genommen. Und das ist der radikale Schnitt. Der radikale Schnitt ist jetzt wird die Strafe gefolgert und die Strafe ist, schlimmer könnte es nicht sein, aber auch unverständlich aus unserer Perspektive kann es nicht sein. Nicht Ham wird bestraft, sondern Kanaan wird bestraft. Eine Logik, die oft im Alten Testament zu finden ist, dass der Sohn, dass der Nachfolger von dem eigentlichen Sünder bestraft wird. Der wird verflucht und wird zum Sklaven der Sklaven seiner Brüder auf Ewigkeit. Und da wird der Grundstein hier aus diesem Weinrausch kommend gelegt, warum nachher Israel Kanaan aus dem Land wirklich vertreiben darf.
Was mir da auffällt, ist gerade ab Vers 25, wo diese Verfluchung Kanaan stattfindet. Sonst ist ja sehr viel vom Segen die Rede. Gerade später in der Abrahams, Isaaks, Jakobs Erzählung wird ja oft vom Segen gesprochen, der von einer Generation auf die nächste geht. Selbst Jakob, der seinen Bruder Esau ja da quasi hinhängt oder betrügt, wird ja nicht verflucht, sondern ist Träger des Segens. Hier ist ja, wenn man so will, das genaue Gegenteil der Fall, eine Verfluchung. Und eine Frage, der Text hat ja eine ganze Reihe von Leerstellen, die nicht beantwortet werden, die man insinuieren kann. In Vers 20 baut er einen Weinberg an, in der Vers 21 trinkt er schon vom Wein. Da muss ja eigentlich du hast es vorhin erzählerisch angedeutet, ne? Aber da muss ja jede Menge zwischen passiert sein, zwischen der Anpflanzung eines Weinbergs und der ersten Ernte, der Kälterei und was weiß ich, was da gehen ja eigentlich ein paar Jahre ins Land. Es scheint fast so, als hätte der Noach gar nicht abwarten können, von der Frucht des Weinstocks dann zu trinken, damit er endlich in den Genuss
Nee,
kommt.
ich glaube, die Leerstelle ist anders zu füllen. Also, eine Leerstelle muss man erstmal deutlich sagen. Aber ist das, was ich vorhin ausgesagt hatte? Im Alten Testament ist Wein ein Segen. Und hier wird im Endeffekt gesagt, er hat ihn gepflanzt und er konnte ernten. Es war nicht viel Arbeit. Es war nicht das Arbeiten im Angesicht des Schweißes.
Nee, das ist schon klar,
Sondern
aber es braucht ja Zeit. Eigentlich braucht es ja Zeit.
genau.
Es ist ja nicht so, er pflanzt ihn und morgen erntet er. Dazwischen liegt der Zeit, wo man auch so ein bisschen sesshaft geworden ist. Du hast ja vorhin schon auch gesagt, die Arche fällt trocken. Und ich sage immer zu der Arche nur erzählen, wenn Leute sagen, wieso kann Gott das Böse zulassen? Ja, ich sage, die Bibel hält eine Geschichte vor, was passiert, wenn Gott das Böse nicht zulässt? Dann ist aber Tabula rasa, weil was ist so wenig Böse, das dann Bestand haben
Schluss
kann?
mit lustig.
Das, der Noach zeichnet sich ja dadurch aus, dass er der Gerechte ist, an dem nichts Böses zu finden ist. Aber er ist auch der Einzige. Da er seine Familie mit auf die Arche nehmen darf, nimmt er sich das Böse ja quasi schon mit rein. Das sieht man ja hier, welche Früchte das letzten Endes treibt. Und es gibt ja, du hast vorhin die Geschichte mit dem Adama erzählt, dass es quasi der neue Adam ist. Es
Im
gibt ja eine Reihe
Erdboden.
von Dingen, die nach dem Trockenfallen der Arche ja neu sind. Vor der Sintflut war der Fleischgenuss ja eigentlich gar nicht erlaubt. Nach der Sintflut wird plötzlich das Fleisch zugelassen. Rein praktisch, es ist ja noch nichts gewachsen. Und auch so ein Weinberg braucht eben seine Zeit, bis der erstmal gewachsen ist. Also das finde ich einfach charmant an dem Text, dass er das Wesentliche, er reduziert die Erzählung auf das Wesentliche, aber man denkt sich den Rest quasi dazu. Jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte, weil da jetzt ein bisschen abgeglitten sind. Aber das Zweite, die Frage, die sich mir stellte, ist, als Noach aus seinem Weinrausch erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, die Frage ist, die sich mir stellt, noch eine Leerstelle, woher weiß er das? Wer hat es ihm erzählt? Haben die beiden anderen Brüder gepetzt? Hat er eins und eins zusammengezählt, weil da jetzt plötzlich eine Decke über ihm liegt, die vorher nicht da war? Fragen über Fragen.
Frage über Frage, wobei das hebräische Wort schon insinuiert, dass es erfahren hat von außen, dass eine Information, die vom Außen angetragen wurde. Ist
Ah,
das
sieh
richtig,
mal
dass
an.
die
Also
beiden gelobten Söhne da?
dann haben die zwar die Würde des Vaters gewahrt, mit höchster
Aber gleichzeitig
Diskretion,
gepetzt.
aber
Richtig.
gleichzeitig gepetzt. Ah ja, okay.
Aber gleichzeitig gepetzt. Und dann dadurch den Segen bekommen im Endeffekt. Das ist ja auch immer. Segen kann man
Ja,
ja auf
ja.
verschiedene Art und Weise bekommen. Das wissen wir ja auch bei Esau und Jakob bei der Geschichte. Was nebenbei bemerkenswert ist, wenn wir da noch kurz drauf gucken wollen. Auch hier, wir haben jetzt Schem und Jafet und dem Text ist es sehr dran gelegen, einen Unterschied zwischen beiden zu machen. Weil ja, was ich gesagt habe, in Genesis 10 dann erklärt wird, Israel geht aus Sem bzw. Shem hervor und andere Völker aus Jafet. Das ist sehr schön auch im hebräischen Text, was der deutsche Text nicht abbilden kann. In Vers 23 wird ja die Ehrrettung des Vaters beschrieben. Da steht, da nahmen Sem und Jafet einen Überwurf. Im hebräischen Text ist es wunderbar gelöst. Da steht nämlich, da nahm Sem und Jafet. Das Verb ist im Singular stehend, um deutlich zu machen, dass die Initiative bei Sem lag und nicht bei Jafet. Jafet begleitet ihn und hilft ihm dabei. Der Vorgehobene ist aber Sem, so wie es eben die Geschichte will, dass Israel aus ihm hervorgeht. Und das merkt man dann auch sehr schön bei dem Segensspruch. Da steht nämlich, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems. Wenn wir wissen ja, in der revidierten Einheitsübersetzung, wenn da ein Kapitelchen Herr steht, dann ist der Gottesname gemeint.
Funktioniert leider nur im Schriftbild, nicht im Sprachlichen.
Können wir jetzt lange drüber diskutieren, das, aber gut. Und wenn wir jetzt gucken, es werden ja beide gepriesen. Der Jafet, da heißt es aber anders. Raum schaffe Gott für Jafet. Da steht dann Elohim, da steht die Gottesbezeichnung, nicht mehr der Gottesname. Warum? Weil eben aus Jafet nicht das Gottesvolk hervorgeht, das Eigentum JHWHs, sondern andere Völker, eben was ich gesagt habe, die Perser und die Griechen, die ein anderes Gottkonzept haben, eben noch nicht zum vollständigen Gott vorgedrungen sind aus der Perspektive Israels, die eben noch nicht das Volk JHWHs sein können, beziehungsweise haben wir die großen Visionen bei den Propheten, dass sie erst noch zum Volk oder zu den Völkern JHWHs werden. Auch wieder eine sehr, sehr schlaue Unterscheidung in dieser Familiengeschichte, um die Differenzierung der Völker deutlich zu machen und gleichzeitig den ganzen Weltkreis, der im AT bekannt ist, durch diese Familienrelation einordnen zu können. Also im Endeffekt ist ja auch sehr positiv, hier werden Griechen und Perser positiv dargestellt. Ja. Wobei wir wissen, dass beide nicht gerade mit der biblischen Geschichte die besten Sachen gemacht haben.
Ja, gut, wenn man in die damalige Zeit schaut, ist es zu heute nicht so ganz unterschiedlich, dass schon irgendwie jeder gegen jeden gewesen. Aber das hat sich, glaube ich, im Jahr 2024 nur mit Mühe und Not an einer zivilisierten Oberfläche irgendwie gefügt, deren Firnis nach meinem Dafürhalten äußerst dünn ist. Also wenn man die Firnis wegkratzt, glaube ich, dann sind wir wieder in diesen Zuständen, wo jeder gegen jeden ist. Was mich mal interessiert ist, unter anderem auch deshalb, weil diese Frage nach den Söhnen Noachs ja mal eine Millionenfrage bei Günther Jauch war. Sem, Ham und Jafet. Ich hätte sie gewusst, die Antwort.
Das freut mich.
Du hoffe ich auch. Kleiner Scherz. Kann man das geografisch vor, und du hast es gerade schon gesagt, das betrifft ja im Prinzip den damals bekannten Weltkreis, kann man es geografisch so ein bisschen ordnen, wie da die drei Söhne zuzuordnen sind?
Ja,
geht das überhaupt?
Das ist schwierig, weil du natürlich bei vielen Völkern aus der damaligen Zeit nicht genau weißt, wo die Grenzen verlaufen sind. Es gibt riesige Debatten über Moab und Edom, allein schon in der direkten Nähe von Israel. Ja. Weil es ja damals gab es nicht klassisch überall gezeigt, Landkarten, wo welches Volk wann wie wo war. Aber du kannst natürlich, wenn du Lust hast und Zeit hast, dich nachher hinsetzen, Genesis 10 lesen und dann verschiedene Genealogien, welche Völker von woher kamen, und dann kommst du ja relativ schnell zu bestimmten Völkergruppen. Das ist eben auch genau der Punkt, was ich ja vorhin angespielt hatte mit Antisemiten. Also wenn an der ist ja ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert, dieser Kampfbegriff von dem Stücker geprägt. Das bezeichnet ja aus biblischer Perspektive, also das sind ja alle, die im Nahen Osten mit bezeichnet.
Also auch theoretisch die Araber wären in diesem Sinne, im biblischen Sinne sind die Araber auch Semiten,
Genau.
Wir verwenden den Begriff heute eher in dieser aus dem 19. Jahrhundert stammenden Definition, die ja mittlerweile auch immer wieder diskutiert wird, gibt es so eine Jerusalemer Definition und so weiter. Faktisch wird Antisemitismus ja auf den Antijudaismus, sag ich mal, oder auf den
Judenismus. Genau, der Wandel im 19. Jahrhundert, dass aus dem Antijudaismus ein zunehmender rassistischer Antijudaismus wird, also dass du eben nicht mehr dein Jude-Sein ablegen könntest durch eine Taufe, sondern durch und durch durch deine Rasse, das ist ja der Begriff, das 19. Jahrhundert geprägt ist, und dann prägte man eben diesen Begriff des Antisemitismus, was ja durch und durch Schwachsinn ist. Ich habe auch, glaube ich, mal vor Jahren auf unserem Blog die Werbung geschrieben, im Endeffekt, dass wir alle im Endeffekt Semiten sind und alle unsere Glaubensvorbilder alle Semiten sind. Also das ist alle große Schwachsinn.
Wird ja teilweise auch von der arabischen Bevölkerung, zumindest hier in Deutschland, kriegt das teilweise mit, dass das als Gegenargument gebracht wird, dass es keinen muslimischen Antisemitismus geben könne, weil man als Araber ja selber Semit sei. Biblisch gesehen müsste man dem zustimmen, aber der Begriff Antisemitismus wird halt heute in einer völlig anderen Weise verwendet. Ne?
Genau, der Begriff ist sowieso schwierig. Auch wenn man mal guckt, zum Beispiel, das ist ja das Verbindende, zum Beispiel. Hebräisch und Arabisch sind beide semitische Sprachen. Das ist eine semitische Sprache. Aber gut, jetzt sind wir sehr weit weg vom Weinthema. Aber gehen wir zurück zum Weinthema. Ich finde nochmal bei diesem Noach, den wir gesprochen haben, jetzt kann man sagen, warum habt ihr den Text ausgewählt? Da kommt zwar Wein vor, der erste Weinberg wird gebaut, der erste Wein wird getrunken, das erste Besoffensein wird geschildert. Aber die eigentliche Geschichte dreht sich ja um den Ehrbegriff des Vaters, um die Verfluchung von Kanaan. Man kann aber an dem kleinen Vers eigentlich sehr viele verschiedene Perspektiven auf den Wein deutlich machen. Also ich hatte schon angefügt, und dann fassen wir vielleicht die Diskussion damit auch zusammen, dass Noach ein Ackerbauer war, der Erste, der einen Weinberg pflanzt. Er trank von dem Wein, wurde davon betrunken und entblößte sich drin in seinem Zelt. Jetzt kann man, wir haben ja eben über Leerstellen schon gesprochen, sich wunderbar denken, wie die Geschichte auch hätte laufen können. Denn die Bibel kennt natürlich auch die große Kritik an der Oberschicht. Wir haben ja in der Bibel, in den Propheten, eine starke Sozialkritik. Eine Sozialkritik, die immer wieder kommt, nicht nur im Buch Amos, sondern in anderen Büchern auch, ist, dass die Oberschicht nichts anderes macht, als große Trinkgelage mit Wein zu feiern, anstatt den Armen, den Waisen, den Witwen zu helfen. Das ist eine klassische, klare Kritik. Wein trinken, Weingelage ist dekadent und verliert das eigentlich Wichtige aus dem Blick. Das wäre das. Wird hier nicht erzählt, aber. Jetzt wird aber auch nicht unbedingt erzählt, das, was wir zitiert haben eingangs, Psalm 104, dass es Herz erfreut. Der Wein wird auch nicht positiv hier geschildert, sondern erst der Anlass, dass er betrunken wird und sich dann entblößt, also ein bisschen Schieflage gerät. Ne? Auch nicht ganz so toll. Und das finde ich gerade das Spannende, wenn wir über Wein reden. Und Wein ist, was ich ja anfangs gesagt hatte, Wein ist etwas Positives und Negatives, ein Kulturgut und die Tür in Alkoholismus, in das Verlieren der eigenen Person. Das spielt hier alles keine Rolle, sondern beschreibt Wein, und das ist wichtig, erstmal als ein Alltagsgegenstand, der zu beachten ist. Und das ist auch für alles, was wir über Wein sagen, wichtig. Wein prägte in der damaligen biblischen Zeit, im Alten Testament und im Neuen Testament, den Alltag. Er gehörte zu einem Mahl dazu. Wir haben im Alten Testament sogar bezeugt, was bemerkenswert ist im Alten Orient, dass Wein sogar von Frauen getrunken wurde. Ganz selbstverständlich. Wir haben selbstverständliche Bilder, dass die Weisheit, das ist Sprüche 9, glaube ich, eben zu einem Festmahl einlädt mit Wein. Wenn sich Jesaja vorstellt, wie die Endzeit aussieht, spricht er von einem Festmahl, wo Wein gereicht wird. Aber wir haben gleichzeitig auch, und das klingt auch nicht in dem Text, aber man kann es hier mit reinlesen und dann anders interpretieren alles, das machen wir aber nicht. Aber man kann darauf hinweisen, dass Gott Wein als Segen schenkt. Das wäre ja, wie ich diese Leerstelle erkläre, warum so schnell vom Pflanzen direkt zum Trinken gegangen werden kann. Das ist ein Segen. Gleichzeitig ist aber auch, wenn Gott richtig brutal sein Volk und andere Völker abteilen möchte, auch von Wein die Sprache. Da wird nämlich gesprochen vom sogenannten Taumelbecher. Gott reicht dem Volk und seinen Völkern einen Weinbecher, um sie trunken zu machen, damit er sie mit fremdlichen Heeren überrennen kann, damit sie sich nicht wehren können, damit sie niedergemacht werden können. Radikal, ich habe die Stelle rausgesucht, zum Beispiel in Jeremia 25. Da ist genau das. Da fordert Gott die Völker auf, den Taumelbecher zu trinken und ihr Gericht anzunehmen. Also wirklich, wir haben alles bei Wein, was man sich denken kann, vom Gottesgericht bis zum Gottessegen.
Da tut sich mir jetzt eine ganz eigenartige Parallele auf, beziehungsweise eine Assoziation. Ich werfe die mal hier rein. Vielleicht ist sie völlig abwegig, aber ich finde sie trotzdem interessant, dass ich das gerade assoziiere, weil du ja vorhin auch nochmal gesagt hast, das ist im Prinzip, und ich meine das auch, so eine Art Reset der Schöpfung. Und mit dem Adama und so weiter. Im Schöpfungsbericht in Genesis 3, der, ich betone, sogenannten Sündenfallerzählung, spielt ja auch die Frucht eines Baumes, der Erkenntnis von Gut und Böse, eine Rolle, die den Menschen ja in die Lage setzt, gut und nicht nur Gut und Böse zu unterscheiden, sondern letzten Endes dahin führt, dass er sein Leben ja selbstbestimmt leben muss. Aber der Mensch muss erst lernen, mit dieser Erkenntnis umzugehen. Parallele wäre hier: Der Noach kennt noch gar keinen Wein, er hat ihn angebaut und er lebt jetzt seinen ersten großen Rausch. Das heißt, er muss erst lernen, mit der Kraft dieses Getränkes, dieser Frucht, umzugehen. Genesis 4 Die Erzählung von Kain und Abel ist in meinen Augen der eigentliche Sündenfall, wenn Kain den Abel erschlägt. Und ja, vorher, die Leute fragen immer, wieso hat Gott das nicht verhindert? Ich sage dann immer, Gott steht da und warnt den Kain, diese Sünde zu geben. Der greift eben ein, aber der Kain überhört es, will es nicht wahrhaben, wie auch immer. Und diese Parallele hätten wir jetzt hier im Handeln Hams, der den Vater da jetzt, die Blöße des Vaters sich darüber lustig macht und entsprechend weitererzählt, ist vielleicht sehr weit hergeholt, aber ich assoziiere da eine gewisse Parallele.
Aber es ist natürlich eine Erzählstrategie, die genau darin aufgeht. Ja. Das ist ja das Wichtige, das haben wir auch mal besprochen, als wir über den sogenannten Sündenfall diskutiert haben. Adam und Eva hatten ja noch nicht die Erkenntnis von Gut und Böse. Sie waren im altersmäßigen Sprachgebrauch noch nicht erwachsen. Sie konnten ihre Handlungen noch nicht verantworten.
Weshalb das keine Übertretung eines Gebotes sein kann, weil sie gar nicht schuldfähig waren zu dem Zeitpunkt.
Und das ist eben anders dann bei Kain und Abel. Kain und Abel konnten einordnen, was sie da machen und machten es, beziehungsweise der Mord passierte trotzdem. Ja. Jetzt hast du eine schöne Parallele aufgezeigt hierzu. Jetzt liegt natürlich bereits diese Erkenntnis von Gut und Böse vor und Ham macht das Böse im Endeffekt. Er macht
und er weiß es. Er weiß es eigentlich. Ne? Moralisch weiß er, dass das nicht okay ist, was er macht. Ne?
Was jetzt hier, wenn man das beides parallel liest, nochmal sagen muss, deutlich, aber Noach übertritt kein Gebot. Es ist nicht verboten, sich zu betrinken. Es ist auch nicht verboten, sich irgendwie nackt an seinem Zelt in die Ecke zu schmeißen und zu sagen, uiuiui, hier dreht sich aber alles so schön.
Ja, an Purim ist es jetzt nicht unbedingt geboten, sich nackt zu zeigen, aber an Purim gibt es ja schon fast die Verpflichtung, sich zu besaufen. Ne?
Im Judentum gibt es sie, weil du musst so viel trinken, dass du nicht mehr unterscheiden kannst zwischen Gut und Böse. Ein sehr lustiges Fest.
Ja.
Und vielleicht dann machen wir noch einen Querverweis, weil man kann natürlich, wenn wir über Wein reden, in alle Bücher im Alten Testament irgendwie reingehen, weil es eben den Alltag geprägt hat. Und das ist ja das Schöne. Wir haben hier einen Noach, der sehr privat dargestellt wird, der hat sich alleine betrunken, hat sich alleine entblößt und war in seinem Zelt. Und dann springen wir vielleicht nochmal zu einem Text, den lesen wir jetzt nicht ganz, aber den Anfang, der passt nämlich ganz schön dazu. Das ist Sirach 31, 25 bis 31. Musst du euch jetzt gar nicht vorlesen, ich lese nur den ersten Satz.
Ja, dann ist so, ob ich es gesucht habe,
Ich musste den anspielen will, den Text.
Bitte?
Du wusstest ja auch nicht, dass ich den anspielen
will. Nein, deswegen müsste ich ihn jetzt selber schnell erst raussuchen. Was hast du gesagt,
Sirach? Sirach, also Jesus Sirach, der Weisheitslehrer, eines der großen Weisheitsbücher, was bei uns in der katholischen Bibel drin ist, nicht bei den Protestanten.
Großer Streitpunkt übrigens zwischen Protestanten, weil dieses Buch Jesus Sirach, ich bin nicht der Alte Testament, aber in seiner Tradition auch irgendwie umstritten ist. Also ich kriege immer mit, dass da einer der
großen Streitpunkte zwischen katholischen und evangelischen Exegese ist. Das ist das Paradebeispiel für, wir haben das Buch nur in seiner griechischen Übersetzung komplett.
Genau.
Im 19. Jahrhundert hat man auf einmal hebräische Manuskripte gefunden.
Ja.
So, genau. Und dann kam es auch in der katholischen Tradition zu der großen Problematik, dass dann die Frage entstand, was übersetzen wir denn, wenn wir die Einheitsübersetzung übersetzen?
Ja.
Und dann entstanden Mischtexte, die so nie bestanden haben, aber das ist ein anderes Thema. Aber kann man daran kann
aber
man
ist interessant,
fragen,
ist in was, sich in der Tradition interessant, so also in sich ein interessantes Buch.
Was ich an Jesus Sirach spannend finde, man kann gut darüber nachdenken, was Inspiration ist. Welcher Text ist denn inspiriert? Der übersetzt wurde, der Enkel Jesus Sirach, der ist ins Griechische. Oder doch nur die hebräischen Manuskripte, die wir später gefunden haben, aber nicht komplett. Da kann man nämlich Stunde reden. Ist Inspiration wirklich an den Text gebunden oder doch eher an den Leseprozess, also den Dialog mit dem Heiligen Geist beim Lesen? Aber das ist ein anderes Thema.
Deswegen würde ich ja sagen, ist die wahre Inspiration von Jesus Sirach deine Übersetzung. Die ist dann die wahrhafte Inspiration, die beide.
Meine persönliche.
Deine persönliche Übersetzung.
So,
für diejenigen aber den Zuschauer, Blick. Das war ein Scherz, nicht, dass jetzt irgendwelche Sachen überhaupt...
Lehramt schreiben, ans Lehramt schreiben. So.
Genau, okay. Das war ein Scherz.
Okay. Nee, aber ich wollte das noch abschließend sagen, im Endeffekt einen schönen Mahnspruch aus Sirach 31. Ich lese ihn einfach vor, jetzt haben wir auch ein bisschen den Kontext verloren dazu, aber es liest sich halt so schön. Jesus Sirach mahnt uns alle, beim Wein spiele nicht den starken Mann. Denn viele hat der Wein zugrunde gerichtet. Klammer auf, das war der Bogen eben für mich, warum ich das jetzt vorlesen möchte. Noach macht alles im Privaten. Er besäuft sich, er landet da in der Ecke. Er tritt nicht raus, er tritt nicht in die Öffentlichkeit. Er beschämt sich nicht, sondern er wird beschämt im Nachhinein. Und dann steht der schöne Satz danach: Ein Schmelzofen prüft die Härte des Metalls, so der Wein die Herzen beim Streit der Hochmütigen. Gleich wie Leben ist Wein für die Menschen, wenn du ihn maßvoll trinkst. Was ist das Leben, wenn der Wein fehlt? Er ist geschaffen zur Heiterkeit des Menschen, Fröhlichkeit des Herzens und Heiterkeit der Seele. Bringt der Wein zur rechten Zeit und maßvoll getrunken. Das ist das doch. Der ideale Mittelweg, den man eigentlich in Handhabung von Wein haben sollte. Beziehungsweise, wenn wir es mal komödiantisch abschließen wollen, wenn du dich schon besaufen musst, dann mach's wie Noach.
Dann machst du Noach im privaten Bereich, das gibt es heute so. In deiner Wohnung kannst du nackt rennen, wie viel du willst. Wenn du es draußen machst, ist es eine Ordnungswidrigkeit. Da kannst du Probleme bekommen. Aber noch eine Sache, die mir abschließend davor aufhört, weil ich das auch wieder so eine, ich habe mal Assoziation jetzt, das ist möglicherweise exegetisch nicht zu verantworten, was ich mache, aber ich habe die Assoziation. Ein Schmelzofen prüft die Härte des Metalls, so ja. Der Wein die Herzen beim Streit der Hochmütigen. Das ist ja ein Bild, was wir im Neuen Testament bei Paulus finden, wenn unser Leben geprüft wird im feurigen Blick der Liebe Gottes, dann ist die Frage, werden wir wie Gold sein oder wie Holzheu oder Stroh? Also es ist ein Bild des Fegefeuers. Im Schmelzofen prüft die Härte des Metalls, ein Läuterungsprozess. Der Wein, die Herzen beim Streit der Hochmütigen. Es ist also eine Bewährung, vielleicht sogar ein Fegefeuer der Eitelkeiten hier auf der Erde.
Ja, der
aber
Wein
das ist vielleicht eine sehr weit hergeholte Assoziation.
Der Wein, aber das ist ja die Idee, die dahinter steht. Der Wein führt dazu, dass die Masken fallen und die Person hervortritt, wie sie ist. Und das ist ein ganz, ganz gefährliches Spiel.
Besoffen und Kinder sagen die Wahrheit.
Ja, so, aber jetzt, komm, jetzt muss ich noch ein Zitat bringen, weil es gibt so geile Zitate, aber die mir rausgeschrieben habe. Das war mir so ein Vergnügen.
Wir wollten nur zwei Texte und jetzt machen wir hier ein Privilegium der schönsten
das fand ich so
zum
schön.
Thema Wein.
Ja, dann höre ich aber auf, dann gehen wir wirklich ins Neue Testament. Ja. Aber man kann halt so viel sagen zu den Weinen. Wir haben jetzt so einen kurzen Text ausgewählt, wo es nur so am Rande um Wein geht. Und ich höre wirklich damit auf, wir diskutieren den Text auch nicht. Sprichwörter 23, Vers 29 folgende. Einfach, weil er so schön ist. Und dann gehen wir wirklich zum Neuen Testament. Wer hat Ach? Wer hat Weh? Wer Gezänk? Wer Klage? Wer hat Wunden wegen nichts? Wer trübe Augen? Kennst du die Antwort, Werner? Jene, die bis in die Nacht beim Wein sitzen, die kommen, um den Mischwein zu probieren. Schau nicht nach dem Wein, wie er rötlich schimmert, wie er funkelt im Becher. Er trinkt sich so leicht. Zuletzt beißt er wie eine Schlange, verspritzt Gift gleich einer Viper. Deine Augen sehen seltsame Dinge, dein Herz redet wirres Zeug.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, es gibt nur noch eine Sache, die das toppen kann. Das sind die Bibelwissenschaftler, die bis nachts über den Texten sitzen, bis sie den Verstand verlieren. Das ist, aber dann würde ich die Variante mit dem Wein
wählen.
Und wild
durch die Bibel springen und Zitate bringen. Darauf trinke ich ein Glas Wasser.
Genau.
Das kannst du von mir aus jetzt in Wein verwandeln, wenn du
ich,
möchtest.
Nein, ja, nee, das lassen wir. Ich trinke darauf auch einen Schluck, aber als Flaschenkind.
Oh.
Eifel geprüft.
Okay, also, komm, springen wir von dem ersten Menschen, der Wein angebaut hat und sich direkt betrunken hat, zu einem großen Fest.
Gewissermaßen zum, wie Paulus sagen würde, neuen Adam. Wir sind im Johannesevangelium und dort im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 12, das ist die berühmte Hochzeit zu Kana.
Wollte ich jetzt vorlesen?
Ja, da bitte ich.
Auffordern können, das ist doch die Dramatik des Moments.
Das war ein stummer Impuls. Also nochmal, wir hören Johannes 2, die Verse 1 bis 12 und Till aus Jerusalem liest vor.
Wenn wir jetzt noch Wein getrunken hätten, wäre es noch lustiger. Aber gut, das ist schon nüchtern lustig. Ja. Also, am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungssitte der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapharnaum hinab und dort blieben sie einige Zeit.
Zuerst vielleicht ein paar Rahmenbemerkungen, um diesen Text einzuordnen. Das Johannesevangelium hat im Unterschied zu den synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas eine komplett andere Chronologie, eine komplett andere Dramaturgie. Als Beispiel kann man sagen, dass in den synoptischen Evangelien wirkt Jesus etwa ein Jahr öffentlich, im Johannesevangelium sind es 3 Jahre. In den synoptischen Evangelien wird die sogenannte Tempelreinigung in Jerusalem der Stein des Anstoßes sein, der dann in die Karwoche hineinführt. Im Johannesevangelium folgt die Tempelreinigung direkt am Anfang auf die Perikope, die wir gerade gehört haben. Johannes hat im Prinzip überhaupt keine Kindheitsgeschichte, hat den großen Johannesprolog. Vor diesem Text wird im Endeffekt in Anführungszeichen nur geschildert der Prolog, die Taufe im Jordan, die Berufung der ersten Jünger und bumm, tschakalaka, ist das jetzt die erste große Erzählung vom Wirken Jesu. Weniger mit Worten, eher mit Taten. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir hier mit einer Hochzeit anfangen und Jesus dort ein Zeichen tut. Wir übersetzen diese Dinge in den alten Übersetzungen, auch in der alten Einheitsübersetzung war oft von Wundern die Rede. Dabei taucht dieses Wort Wunder in den Evangelien, das griechische Äquivalent für das, was wir im Deutschen unter Wunder verstehen, wäre im Griechischen Tauma oder Teras, weder in den synoptischen Evangelien noch bei Johannes auf. Die synoptischen Evangelien sprechen von Dynamis, Macht, Tat, und Johannes, ganz berühmt, von Semeion, Zeichen. Es ist also noch lange nicht gesagt, dass dahinter ein supranaturalistischer Vorgang steht. Nicht ausgeschlossen, aber nicht zwingend erforderlich. Sondern Jesus tut ein Zeichen. Es passiert etwas Besonderes, an dem man seine besondere Vollmacht sehen kann. Das ist das eine. Das zweite, in diesem Text wird nicht nur vom Wein erzählt und der besonderen Bedeutung des Weines, sondern es wird auch eine Verhältnisbestimmung angegeben. Zum Beispiel zwischen Jesus und seiner Mutter, einer gewissen Miriam, Maria. Dieses Verhältnis, das lesen wir auch in den anderen Evangelien, ist, sagen wir mal, gespannter, als man vermuten könnte. Das ist nicht so harmonisch, wie man sich das für eine heilige Familie vorstellt. Und das wird ja hier in dem Text auch direkt adressiert. Wenn Jesus auf das Anliegen der Maria, sie haben keinen Wein mehr, und Maria scheint zu ahnen, dass Jesus zu allem imstande ist, der könnte quasi diesen Mangel schnell abhelfen, brüsk antwortet, was willst du von mir, Frau? Nicht Mutter, nicht Mama, was willst du von mir, Frau? Versuchen Sie das mal oder versuch das mal zu deiner Mutter zu sagen, da hast du den schönsten Familienstreit, wenn du so mit der redest. Der wird die beleidigt sein.
Das geht schief. Ich will nur kurz, um diese Drastik des Satzes zu verdeutlichen. Martin Luther hat den wunderbar übersetzt. Das heißt, ich finde es dann noch schöner als eine revidierte Übersetzung. Martin Luther hat nämlich zusammengefasst mit, was habe ich mit dir zu schaffen,
richtig,
Frau? Ne? Also, was willst du? Was willst du von mir?
Das ist distanzierend bis dort hinaus. Das kann man sich in der Schärfe gar nicht vorstellen. Und dann auch, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber die Maria lässt nicht locker, sondern geht zu den Dienern und sagt diesen berühmten Satz, was er euch sagt, das tut. Dieser Satz, was er euch sagt, das tut, hat sich verselbstständigt, macht die Maria durch das Sagen dieses Satzes zur Mutter vom guten Rat. Und mir als gebürtigem Essener ist dieser Satz schon fast nachgerade heilig, weil im Essener Münster, dem Dom des Bistums Essen, ja die goldene Madonna verwahrt wird. Eine sehr bemerkenswerte Statue. Ich sage jetzt mal bemerkenswert, weil die mit Gold überzogen ist, eine gewisse Schönheit hat, aber das Gesicht könnte noch schöner sein, meine Augen. Aber das ist mein persönlicher Geschmack. Und das ist die Mutter vom guten Rat, die Schutzpatronin des Bistums Essen. Und wenn Sie mal ins Essener Münster gehen, können Sie diese wunderbare Statue mehrere hundert Jahre alt sehen. Darunter steht genau dieser Satz. Der gute Rat ist nämlich, was er euch sagt, das tut. Damit könnte die Geschichte eigentlich enden, tut sie aber nicht. Aber du, Till, hast noch eine Bemerkung.
Nee, ich habe eine Bemerkung, weil ich genauer in diese Geschichte jetzt einsteigen möchte mit dir auch. Nichts gegen deinen Exkurs über die Essener Gottesmutter und alles.
Ja, das musste jetzt sein. Das ist Heimat. Das ist jetzt Heimat, Lokalkolorit.
Unglaublich. Pass auf. Was ich ja bemerkenswert, darüber bin ich damals gestolpert, als ich noch klein und unbedarft war und wenig mit Bibelwissenschaften zu tun hatte. Ich habe es ja nicht verstanden. Im Johannesevangelium, das erste große öffentliche Auftreten Jesu. Was erwarte ich? Die Heilung eines Blinden, vielleicht gleich 10 ja. Blinde, eines
Sensation,
Lahmen,
ne?
Der aufspringt.
Ja.
Irgendwas mit Sünden erlassen. Irgendwas,
irgendwie sowas, genau. Ne?
Was man von ihm kennt. Wofür steht Jesus? Ja. Er heilt die Lahmen. Er predigt. Das sind die Wunder, die ich erwarte. Aber
ist auch das, was man im synoptischen Evangelium
genau,
findet. Ne?
Was ich gewohnt bin, das ist das Jesusbild, das geprägt ist. Wenn ich an Wunder denke, denke ich automatisch an Krankheit, Sünde, Vergebung etc. Johannes macht das nicht. Johannes erzählt uns hier ganz absurd, ich möchte kurz das Absurde deutlich machen, da einsteigen, wo du ja gesagt hast, er bafft seine Mutter an und sagt, jetzt lass mich in Ruhe, ich mache hier nichts.
Ja.
Und kurz danach macht er aus Wasser Wein, und das wird auch im Text nur so nebenbei erzählt.
Ja, ja.
Er sagt nur Wasser rein, und auf einmal wird erzählt, ja, das Wasser ist zu Wein geworden.
Und das ist ja eine, der entscheidenden Fragen, denn der Text ist ja noch absurder, als er bisher schon war. Denn der Text erwähnt, also das ist das eine, also formal könnte man sagen, jetzt hat er doch irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt, er hat seine Mutter gerade angeblafft, also ist eine völlig alltägliche Situation, die wir in Familien heute, sowohl in Israel, Deutschland, Frankreich, Amerika, was weiß ich wo, tagtäglich erleben können. Sohn blafft Mutter an, bekommt aber irgendwie ein schlechtes Gewissen und macht jetzt doch, was sie gesagt hat. Also völlig alltäglich, nichts, also ist banaler könnte man es fast gar nicht darstellen. Jetzt geht er in sich und sagt, es stehen jetzt Wasserkrüge, die der Reinigungssitte der Juden entsprechen. Da sind jetzt keine besonderen Amphoren, die vorher schon mit Wein gefüllt waren. Es sind Reinigungsgefäße.
Das ist wichtig. Es sind nicht die leeren Weinkrüge.
Er hätte genau.
Ja, so, sammelt mal alle Weinkrüge ein, ich mache die schnell voll hier. Nein, er nimmt ein ganz anderes Medium.
Ein völlig anderes Medium und für einen völlig anderen Zweck vorgesehen. Wohl riesengroß, also verhältnismäßig riesengroß, 100 Liter passen da rein. Aber es sind erstmal, ja, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, ist wie ein Wassertank eigentlich, der für einen speziellen Zweck vorgesehen ist, aber mit Getränkeausgabe eigentlich ja erstmal gar nichts zu tun hat.
Genau.
Sondern es ist eher etwas, was mit Hygiene zu tun hat, wo man ja die Frage stellen könnte, was befindet sich da wohl drin? Sind die desinfiziert? Also wenn ich ein Weingefäß habe, das ist ja auch ein Teil, warum man früher viel Wein, in unseren Breiten auch Bier getrunken hat, weil Wasser oft ja verkeimt war und dass die alkoholisierten Getränke halt keimfrei waren. Das muss man ja auch sagen, dass auch in Europa häufig Bier im Mittelalter genossen wurde, weil es halt keimfrei war und man überhaupt kein Problem hatte, auch Säuglinge oder Kleinkinder mit Bier entsprechend zu versorgen, weil es einfach in Anführungszeichen im Vergleich zu
gesund war.
Trinkwasser viel gesünder war. Ne? Das heißt, wir haben hier Gefäße zu tun, in denen Wasser aufbewahrt wurde, die mit Sicherheit nicht keimfrei waren. Was ist da los? Was passiert?
Machen wir es mal ganz deutlich. Warum waren diese Wassertanks da? Weil im Judentum natürlich Reinheitsvorschriften galten.
Richtig.
War auch total einfach rituell. Man muss sich die Hände waschen. Wir haben es ja bis heute auch noch, dass Muslime sich vor dem Gebet die Füße waschen. Also ein Reinheitsritual, was auch bei der Hochzeit angebracht war. Man wusch sich die Hände und die Füße.
Ja, ich glaube, selbst in Synagogen gibt es auch dieses Reinigungsgefäß mit den zwei Griffen, wo man sich vorher wenn man die Halacha, glaube ich, einhält, dann entsprechend auch
reinigt. Die gibt es in den Häusern, vor dem Essen, beim Schabbat.
Oder in den Häusern und so weiter. Wir Christen kennen, also das Weihwasser nehmen ist nicht damit vergleichbar, weil ich den Verkeimungsgrad von Weihwasserbecken auch jetzt nicht unbedingt abschätzen kann, wenn jeder da seine ungewaschenen Finger reintaucht. Geschenkt! Ich will die Bilder jetzt, die ich in ihren Köpfen erzeugt habe, jetzt nicht ins Unendliche. Man muss sich nur klar machen, es handelt sich um Gefäße, die für einen völlig anderen Zweck vorgesehen waren und die eigentlich zur Aufbewahrung von Wein überhaupt nicht geeignet waren und sind. Und der Text erwähnt das aus meinen Gründen nicht umsonst. Die lässt er jetzt mit Wasser füllen und lässt das ausschenken. Was auch immer sich in diesen Gefäßen zugetragen hat, der Text erzählt es nicht. Es scheint jedenfalls nach Wein geschmeckt zu haben für die, die es probieren. Und für die, die es probieren, die werden ja charakterisiert. Die sind nämlich ich nenne es jetzt mal nach der Diskussion in der ersten Dreiviertelstunde, in einem noachitischen Zustand. Die sind nämlich schon reichlich angeschickert. und können im Prinzip die Qualität von Gut und Böse oder von Gut und Schlecht eigentlich gar nicht mehr unterscheiden. Die sind schon so besoffen, die hätten alles getrunken und haben gesagt, das schmeckt ja. Ich will es mal auf diese banale Ebene herunterholen, ohne dass ich dem zeichenhaften Geschehen, das Jesus da macht, die Spitze nehmen wollte. Natürlich könnte er als Sohn Gottes, als den wir Christen ihn ja verehren, aus Wasser Wein machen. Und genau das möchte der König Herodes ja später, als Pilatus ihn zu ihm führen lässt, dass er genau das wiederholt. Und da weigert sich Jesus ja. Ich entwickle jetzt mal ein paar Hypothesen, was auch passiert sein könnte, ohne dass ich damit sagen will, das ist jetzt genauso gewesen. Weil das nun halt Gefäße waren, die da so leer in der Ecke standen, könnte natürlich auch irgendjemand einen Schabernack getrieben haben oder die Jünger wären hingegangen und hätten da irgendwie schon ihre Weingläser vorher mal drin abgefüllt und jetzt wird halt mit Wasser vermischter Wein da dargeboten, was in der Antike ja ohnehin gebraucht war, dass man Wein ja nie in purem Zustand getrunken hätte, weil der viel zu sauer war, sondern den immer mit Wasser vermischt hat. Was ich sagen will, ist, es gäbe jetzt jede Menge natürlicher und erklärbarer Vorgänge, was da passiert ist. Was aber viel interessanter ist, ist, du hast es vorhin erwähnt, Jesus macht jetzt nicht Schnipp mit dem Finger und sagt, da sind jetzt Weinamphoren neu gefüllt, auf wunderbare Weise, sondern er nimmt Reinigungsgefäße, die da stehen, die für einen völlig anderen Zweck vorgesehen sind. Und das, was da aus diesen Gefäßen herauskommt, wird einer betrunkenen Trinkerschaft, so nenne ich es jetzt mal, dargeboten.
Trinker.
Ja, eine betrunkene Trinkerschaft dargeboten, die im Prinzip schon, so erzählt es der Text ja, jenseits von Gut und Böse sind, wenn der Bräutigam dann sagt, dem Bräutigam gesagt wird, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du hast jedoch den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Da stellt sich mir die Frage, waren die überhaupt in der Lage, die Qualität des Weines noch einzuschätzen?
Guck mal, und genau diese Frage, jetzt bin ich mal ganz scharf gegenüber dir, ist überhaupt nicht relevant für den Autor. Der Autor sagt uns ganz deutlich und beiläufig, nicht nur, er sagt nicht, dass die Leute gedacht hätten, dass es Wein ist, hätte er auch erzählen können, dann wären wir in deiner Theorie, sondern der Erzähler sagt ganz, ganz deutlich, wo ist es? Da steht, dieser kostet das Wasser, und dann sagt der Erzähler, dass zu Wein geworden war. Und dann sagt der Erzähler, dass der das gekostet hatte, nicht wusste, woher der Wein kam. Für den Erzähler ist es wirklich Wein geworden. Das möchte der Erzähler uns auch mitteilen. Das Spannende an der ganzen Sache ist, das ist wie so oft bei diesen biblischen Texten, wenn wir jetzt überlegen, war es ein Wunder, war es kein Wunder, kann man es erklären, wie mit dem Manna. Beim Manna gibt es ja auch tausend Erklärungen, was da passiert sein könnte. Dann vergisst man, dass der Autor uns natürlich etwas mitteilen möchte, eine theologische Tradition eröffnen möchte, aus einem Reichtum schöpfen möchte. Warum ist es denn hier so wichtig, dass auf einmal Wein en masse da ist? Und ich glaube, jetzt sind wir genau da, wo wir den Text nochmal von vorne neu anfangen können und sagen können, ja, was will er uns denn, genau was ich vorhin gesagt habe, was will uns dieser Autor erzählt mit einer Hochzeit, wo auf einmal Wein auftaucht, wenn es doch um Jesus, den Wundertäter, geht, der doch da auf dem Weg zum Kreuz ist. Da kann mir da eine Hochzeit und so ein Partygag mit viel Wein auf einmal total egal sein, eigentlich. Ist es aber nicht. Ist es nicht. Warum ist es das nicht? Jetzt pass auf, jetzt fange ich mal eine
Ja,
Argumentationskette
mach
an.
das mal.
Wir haben ja vorher, wenn es zu langweilig wird, dann sag mir Bescheid. Wir hatten ja vorher, bevor das passiert, die ganzen Jüngerberufungen. Also die ganzen Jünger werden eingesammelt. Und was wird den Jüngern verheißen? Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen. So. Und das erste Mal, dass jetzt irgendwie, da sagt der Text ja auch, die Herrlichkeit Jesu offenbart wird, ist jetzt auf dieser Hochzeit, wo der Partygag mit dem Wein passiert. Das kann man wieder denken. Wieso denn? Warum das denn? Aber Jesus sagt ja, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen. Und der Autor wartet keine Sekunde, um alles komplett dramatisch zu machen. Wir haben eben darüber gesprochen. Jesus bafft seine Mutter doch sehr, sehr deutlich an. Er sagt zu ihr, Frau, Maria, du Frau, und drückt sie so weg. Und dann guckt man mal weiter, wo kommt denn Maria wieder vor im Johannesevangelium? Und wo wird sie wieder als Frau bezeichnet? Und schwuppsdiwupps sind wir bei Johannes 19 und wir sind am Kreuz.
Genau.
Ratzfatz, da sind wir genau aufs Kreuz hingewiesen. Das wird noch deutlicher beim Autor. Es geht ja weiter. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was ist seine Stunde denn? Das ist ja auch das Motiv, was immer wieder kommt bei Johannes. Meine Stunde ist der Kreuzestod. Haben wir unglaublich großen theologischen Horizont direkt aufgemacht. Und jetzt kommt genau dieser Bruch. Aber Jesus macht doch etwas in diesem Moment. Seine Stunde ist noch nicht gekommen. Der Weg zum Kreuz hat noch nicht angefangen. Aber er macht nun das, was ich jetzt deuten möchte, als einen offenen Himmel zeigen. Und da sind wir wieder bei den Visionen bei Jesaja zum Beispiel. Das himmlische Festmahl. Da wird auf einmal en masse aus dem Nichts heraus Wein dargebracht. Und das aber auch jetzt nicht nur als schöne Vision im Luff. Ne, wir sehen, wenn wir alle trinken, sehen die Welt immer schöner aus. So, aber das Zweite deutet sich ja an. Jesus nimmt etwas aus dem Ritualgesetz des Judentums und transformiert das da, wo eigentlich die Unreinheit abgewaschen wird, rituell, und somit ein Ort der Unreinheit, und transformiert ihn in Festfreude, weil aus einmal aus dem Ort der Unreinheit nun genau der Wein für die große Feier herauskommt. Er bricht die Reinheitsvorschriften, um die Menschen und die Freude zu den Menschen zu bringen.
Und das hätte ich jetzt gleich in anderer Weise genau transformiert, weil ich in dem Versuch einer Erklärung, wie macht er jetzt da aus diesen Reinigungsgefäßen, da ist plötzlich jetzt Wein drin. Also in meinen Augen in der wörtlichen Bedingung hat er da jetzt wirklich einen Party-Gag gebracht, eben gar nicht wichtig. Wenn man sich den Johannes-Prolog durchliest, der ja ein paar Verse vorher geschildert wird, dann legt der Johannes in dem Johannes-Prolog schon eine ganze Reihe von Linien. Ich habe den Johannes-Prolog mal als Ouvertüre bezeichnet. Da ist eine ganze Reihe von Motiven, die er im Laufe seines Evangeliums entfaltet. Da sind so Linien drin wie die Wahrheit, die Herrlichkeit, das hast du gerade gesagt, das Licht, das Leben und so weiter, der Logos. Das sind alles Begriffe, die werden im Laufe des Johannesevangeliums immer tiefer entfaltet und werden kulminieren in der Passionserzählung. Wenn zum Beispiel der Pilatus den Jesus fragt, was ist Wahrheit, tiens den aletheia, dann ist das genau wieder ein Zugpunkt der Linie, die Wahrheit Jesu erweist sich am Kreuz. Was schildert der Johannes am Kreuz? Erstens, du hast es gerade schon selbst erwähnt, dass die Herrlichkeit Gottes da ja entsprechend aufscheint. Zweitens, aus seiner Seitenwunde fließen Blut und Wasser. Hier haben wir Wasser und Wein. Eucharistisch, und das ist für den Johannes nicht ungewöhnlich, der Johannes hat keinen Einsetzungsbericht wie die Synoptiker und wie Paulus. Er hat einen Abendmahlsbericht, er schildert aber die Fußwaschung. Da hast du wieder einen Reinigungsritus. Was der Johannes aber sehr wohl hat, inhaltlich hat er, ich spreche natürlich mehr als Katholik, inhaltlich hat er die Identifizierung von Brot und Wein mit Leib und Blut Christi, wie er sie nach unserer katholischen und der orthodoxen Lesart ja im Einsetzungsbericht entsprechend anlegt. Inhaltlich hat Johannes das. Man muss nur die große Brotrede im 6. Kapitel lesen, wo er sagt, wer mein Fleisch isst, das ist das Brot des neuen Bundes, und wer mein Blut nicht trinkt, da hat man im Prinzip inhaltlich genau materialiter das synoptische Geschehen bei weitem überbietend, weil er ja nicht nur von Soma spricht, wie die Einsetzungsberichte bei den Synoptikern, sondern von Sarx, also wirklich von Fleisch. Materieller kann man es nicht ausdrücken. Und das Ganze kulminiert dann im Kreuzesgeschehen, wo aus seiner Seite dann eben nicht Wein und Wasser fließen, sondern Wasser und Blut. Das wird hier im Prinzip schon adressiert. Unter dem Kreuz, hier werden ja erwähnt, ganz zum Schluss, wir hatten ja vorhin die Maria, Frau, was willst du, die eher so weggewinnt, und die Maria lässt nicht locker, was er euch sagt, das tut. Vers 12 heißt es ja, danach zog er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapharnaum hinab, dort blieb er einige Zeit. Es scheint also so eine Art Versöhnung gegeben zu haben, dass sie jetzt doch wieder in seiner Gemeinschaft da ist. Unter dem Kreuz wird eben jene Maria wieder stehen mit dem Lieblingsjünger, und die werden quasi zu einer neuen Familie vereint. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass ich sage, ich kann jetzt dieses zeichenhafte Wundergeschehen hier so überbetonen, dass ich sage, der hat Wasser zu Wein gemacht. Das wollte ich konterkarieren, die ich sage, es kann tausend Gründe geben, was da jetzt in diesen Krügen passiert ist oder nicht passiert ist. Es ist aber nur die Oberfläche des Textes. Faktisch legt der Johannes hier Leitlinien aus, die immer wieder durch seinen Text sich ziehen werden in unterschiedlichen Varianten, die dann am Höhepunkt der Erzählung, nämlich am Kreuz, eine eigentümliche Auflösung finden werden. Und da bist du genau bei dem, was du gesagt hast. Es ist schon auch die Adressierung eines himmlischen Hochzeitsmahles, wenn man so will, oder eines himmlischen Gastmahles, auf das wir alle hinstreben, von dem wir in unserer römisch-katholischen Tradition ja glauben, dass wir es letzten Endes in der Eucharistie ja schon feiern, dass wir teilhaben an diesem himmlischen Gastmahl. Und so gesehen ist die Hochzeit hier zu Kana, ob sie sich nur historisch ereignet hat oder nicht, das ist ja nur bei Johannes finden wir dieses Geschehen, zumindest auch ein Hinweis darauf, dass die Herrlichkeit Gottes inmitten unserer Welt sich ereignet und wir schon derer teilhaftig werden können.
was ja wirklich auch in Vers 11 gesagt wird. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana,
Genau.
gehen, offenbarte seine Herrlichkeit. Was ich gesagt hatte, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen. Ich sage, kurzer Blick auf das Festmahl, beziehungsweise auch eine wunderbar geschickte Vorbereitung, auf was du vorhin schon zitiert hast, auf das Ich Bin-Wort Jesu, wenn er sagt, ich bin der wahre Weinstock.
Ja,
Auch dahin zielen.
da hast du es auch, da hast du es auch nochmal. Ne? Wir sind hier quasi noch am Beginn des Johannesevangeliums, wo wir immer noch dabei sind, dass die entscheidenden semantischen Leitlinien, die das Johannesevangelium durchziehen, die werden im Prolog schon angedockt und gegründet, und wir sind eigentlich immer noch in dem Punkt, wo diese Brückenköpfe gelegt werden, die dann weiter im Johannesevangelium thematisch entfaltet werden.
Guck mal, wunderbar. Jetzt sind wir doch zur theologischen Tiefe des Weines vorgestoßen. Von dem betrunkenen, entblößten Noah hin zum Festmahl im Himmel, auf das wir uns alle freuen können.
Wobei auch das Festmahl im Himmel offenkundig was mit Trunkenheit zu tun hat, denn die Gäste sind ja schon rechtlich angeschickert. Ne? Also Nüchternheit ist
Nochmal.
dieses
Das,
Festes
also,
nicht. Wer
wir
richtig
sind wir.
feiert, ist ja auch jesuanisch. Ne? Wenn der Bräutigam da ist, dann kann man nicht fasten.
Ja, man muss jetzt auch mal sagen, wir wollen jetzt nicht dem Betrunkensein hier eine Lobby aufmachen und sagen, dass es das Tollste ist, was es überhaupt gibt. Aber man kann mit einem Schmunzeln natürlich darauf hinweisen, was auch dein Vorschlag ist für das abschließende Zitat aus dem Alten Testament, dass wir ja Nachfolger einer besonderen Person sind, Jesus Christus, die, und jetzt kommst du mit deinem Zitat, auch eine besondere Bezeichnung in den Augen der anderen zur damaligen Zeit hatte, beziehungsweise besonders tituliert wurde.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Jetzt
Ich
musst
wollte
du,
ansch ich habe,
du
ich
musst
habe,
mir
ich
jetzt über
habe,
den Schlauch helfen.
ja, ich habe den Schlauch mit dem alten oder dem neuen Wein.
Such dir einen aus.
Nein, der Menschensohn, der gekommen ist, wurde aber von der Welt eben gesehen als jemand, der mit Sündern und Zöllnern
Das,
verkehrt hat. Und
ja.
jetzt knackt's.
Ja, jetzt
War
knackt's.
kompliziert
Ne? Der mit
ausgedrückt
den
von mir. Die
Fressern und
Überleitung war
Säufern
nicht
verkehrt.
geschickt. Die war
Nein,
nicht
die war
geschickt.
nicht geschickt, weil du warst im Alten Testament. Ich sage ja, im Neuen Testament findet man das, dass man das ja genau dem Jesus vorgeworfen hat. Wir finden aber auch beim Pfingstereignis, wo die Menschen den Heilig Geist Betrunkenen vorwerfen, sie reden, als wenn sie mit trunkener Zunge reden würden.
Ganz kurz, aber das finde ich auch eine spannende Stelle, weil es ist ja nur, das sind ja diejenigen, die sie nicht verstehen können. Die denken, dass sie betrunken
Genau,
sind. Alle anderen
genau.
hören sie in ihrer eigenen Sprache.
So ist
Denen
das, so
fehlt ja
ist
einfach der
das.
Heilige
Genau.
Geist.
Was auch eine interessante, was ja eine interessante Variante ist, die haben wir öfter im Neuen Testament, den Topos, wenn es donnert, hören die eine Stimme Gottes, die anderen hören einfach nur, es donnert. Ja, oder manche sehen in Jesus den wiedergekommenen Elia, manche den auferstandenen Johannes den Täufer und manche eben den Christus. Also man muss da als offenkundig, als glaubender Mensch auch extrem vorsichtig sein, sich nicht auf falsche Gewissheiten zu berufen. Wie ich auch sage, wenn Jesus heute auf dem Lorenzusplatz erscheinen würde und wilde Reden schwingen würde vom nahen Reich Gottes, ist die Frage, würden wir sagen, oh, er ist wiedergekommen, oder würden wir die Polizei rufen, dass man
Der
ihn
wäre
in den
ganz schnell
Tannenhof bringt? Das, man
eingeliefert.
weiß es nicht, man
Ganz
weiß es
schnell.
nicht. Ne?
So, jetzt will ich aber den Vers vorlesen, den ich eben angeteasert habe,
Ja.
sonst geht der unter. Ich mache jetzt aus der Variante, weil ich schneller geblättert habe, in Matthäus. Okay, ist ja wurscht.
Genau.
Matthäus 11, 19. Der Menschensohn ist gekommen. Er isst und trinkt. Und sie sagen: Siehe, ein Fresser und Säufer, ein Freund der Zöllner und Sünder.
Dieser Jesus war nicht so fromm, wie wir ihn gerne hätten. Er hat offenkundig gerne gefeiert. Ist einer meiner Lieblingsstellen übrigens in der Bibel. Deswegen umso schlimmer, dass ich jetzt auf dem Schlauch vorhin gestanden habe, weil ich jetzt nicht wusste, worauf du hinaus wolltest. Jesus war wirklich ein lebensfroher Mensch, der gelacht hat, der gefeiert hat und der vor allen Dingen Freude hatte, wenn er mit Menschen zusammensaß, und offenkundig ist da die eine oder andere Amphore gekreist.
Was auch nicht schlecht ist. Jetzt haben wir unser Gespräch über Wein beendet, okay? Jetzt kommt eine ganz abstruse Idee. Ich weiß, du wirst nicht drauf eingehen, aber lasst uns doch mal ein De Verbum direkt. Wir beide lesen zu Purim live das komplette Esther-Buch und trinken dabei. Mal
Ich bin
gucken, ob wir
dabei.
durchkommen.
Ich bin dabei.
Ja,
Ich
das
bin
wäre doch mal
dabei.
lustig,
Aber
oder?
nicht die Megillat auf Hebräisch, sondern auf Deutsch, weil mein Hebräisch nicht so gut ist wie deins. Ich werde mich da nur vertun. Wann ist Purim nächstes Jahr? Ist immer so im
Ah,
Anfang
das
des
ist immer
Jahres
Wechsel,
irgendwann, ne?
Februar, März, irgendwann.
Ja. Ich guck mal, ob ich suche mal das Datum raus, wann das nächstes
Können
Jahr
wir
ist.
machen.
Und
Ich sehe uns nämlich schon, wenn wir weinselig werden, dass wir dann anfangen, auf einmal die hebräische und die griechische Version nebeneinander zu legen und dann irgendwas versuchen zu
wahrscheinlich.
erkennen.
Und wenn wir das auf jüdische Art tun, ist die Frage, ob wir die Megillat überhaupt durchkriegen, ob wir nicht dann irgendwann zwischendurch völlig anfangen, in Zungen zu reden und die
Wir
Leute dann
bleiben bei
sagen:
Vashti stehen, da kommen wir gar nicht weiter. Da reden wir schon eine Stunde drüber.
Ich hole mir aber auch einen Replicant. Immer dann, wie heißt der? Der Bösewicht Hammam oder wie heißt der?
Was heißt Repliken? Was hast du, welches
Ein
Wort hast du
Räppelchen, so
gerade?
eine Ratsche. Ein Räppelchen.
Ah,
Das ist
die
im Hochgebietsdeutsch,
Ratsche,
ein Räppelchen.
ja.
Die muss man, und immer wenn der Name
Da
erwähnt wird, kriegt
müssen
man
wir
so.
immer leer machen, damit man den Namen
Ne?
von Haman nicht
Da
hört.
wird
Das stimmt.
der Christoph Schönbach, der auch heute wieder den Schnitt und den Ton im Hintergrund macht,
Der wird Spaß
ja, und
haben.
hinterher taub sein, vor allen Dingen wahrscheinlich.
Der muss dann, wenn er schneidet, trinken.
Der muss, wenn er schneidet, trinken, genau. Oder noch später, damit der Schnitt nicht total versaut. Ist eine sehr charmante Option. Wir sollten das verwirklichen. Also ich wäre dabei. Ich
Wir
wäre
behalten
dabei.
das mal im
Wir
Auge.
behalten das mal im Auge. Wenn wir es datumsmäßig im Jahr 2024 nicht hinkriegen, dann vielleicht 2025. Mal gucken, wann es passt. Ich wäre
Ja,
dabei.
Purim ist ja erst wieder 25, ist ja dann erst im Februar, März. Muss ja zur richtigen Zeit passieren.
Ach so, ist jetzt nicht jedes Jahr? Ist doch jedes Jahr. 2025, ja, meinte ich ja. Wenn es
Ja, nächstes
2025
Jahr,
nicht klappt, dann
ja.
2025. Guck mal, ich bin schon trunken von Freude. Deswegen, ich fange schon an, in Zungen zu reden und verwechselte Daten.
Sehr gut. Prost.
In diesem Sinne, ja, ich hoffe, es war für Sie ein erkenntnisreicher Abend rund um den Wein.
Unterhaltsam
Und
war auf jeden Fall.
unterhaltsam war auf jeden Fall. Sie merken, dass wir nur einige Stellen angetriggert haben. Ich könnte im Neuen Testament neben den trunkenen Aposteln an Pfingsten, denen man das unterwirft, noch erwähnen, dass ein Bischof sich dadurch auszeichnet, dass er gerade nüchtern ist, gerade nicht der Trunkenheit zuneigt. Da gäbe es also eine ganze Reihe von Stellen, die man auch im Neuen Testament und im Alten Testament da verfolgen könnte. Aber es soll Ihnen einfach Freude machen, vielleicht mal selber nachzublättern. Sie können ja mal eine sogenannte Konkordanz in die Hand nehmen, also eine Art Telefonbuch für Bibelstellen und da dem Register Wein folgen, mal sehen, wo Sie da noch drauf kommen. Du hast vorhin Amos zitiert, ist übrigens eine meiner Lieblingsstellen aus dem Buch Amos, weil man das so schön sagen kann. Ihr trinkt Wein aus großen Humpen und dann kommt etwas später. Das Fest der Faulenzer ist nun vorbei, nämlich bei Lektorenschulungen immer, weil man das so ein bisschen mit Emphase eben entsprechend sprechen kann, wie der Amos es vielleicht damals formuliert hat. Also, ich
So,
hoffe, Sie hatten heute.
jetzt
Bitte.
noch der Tipp von mir, weil du bist ja aus einer Generation, die hat die Konkordanz noch als Buch aus dem Regal rausgenommen, dann den
Ja,
Staub
genau.
runtergepustet. Man kann aber heutzutage auch, und das ist die einfache Variante, auf die Seite Bibelserver zum Beispiel gehen und
Zum
da in den
Beispiel,
verschiedenen deutschen
ja.
Übersetzungen einfach ein Wort eingeben, da werden alle Stellen
Ja.
angezeigt, wo zum Beispiel das Wort Wein vorkommt und dann kann man sich mit einem schönen Glas Rotwein, Weißwein gab es in der biblischen Zeit nicht, mit einem Rotwein hinsetzen und mal gucken, welche Stellen überall Wein aufweisen und was das wohl bedeuten kann.
Die Freundinnen und Freunde, die regelmäßig auch die Glaubensinformationen schon kennen, den Bible-Server schon, weil ich das damit immer arbeite und die Bibelstellen entsprechend einblende und habe auch schon oft gesagt, dass man schöne Übersetzungsvergleiche damit machen kann und so weiter. Also ist ein kleines Online-Tool oder ein großes Online-Tool, mit dem man ganz hervorragend arbeiten kann und das eben auch die Konkordanzfunktion hat. Aber was machst du, Till, wenn wir einen Sonnensturm haben und die ganze Elektrik ausfällt? Ich lobe immer noch die Bücher. Meine Doktorarbeit, die ich 2001 abgegeben habe, habe ich hier noch auf einer 3,5-Zoll-Diskette liegen. Die kann ich gar nicht mehr auslesen. Selbst wenn ich sie auslesen kann, versteht der Computer den ASCII-Code gar nicht mehr, in dem das geschrieben worden ist. Mein Buch werde ich in 500 Jahren möglicherweise noch in der Bibliothek ausleihen können. Also das Digitale ist gut, aber nicht die Lösung für alles. Manchmal ist das gedruckte Buch noch besser. Und was am längsten lebt, sind Marmortafeln. Aber das würde das Haus hier wahrscheinlich nicht aushalten, Marmortafeln. Lassen wir das. Ein neues Thema. Ein neues Thema. Also Sie merken, es war ein weinseliger Abend, obwohl der Thiel und ich nur Wasser getrunken haben. Aber was
Wir
wissen
sind
wir schon?
völlig nüchtern, völlig nüchtern. Es tut mir
Was weiß
leid.
denn ich, was der Herr hier an seiner Herrlichkeit, ob der da noch nicht möglicherweise Wein draus? Weiß ich das? Nein, ich weiß es nicht. Also, wenn Sie möchten, sind Sie sehr herzlich wieder willkommen. Und zwar am 5. November 2024, 19 Uhr, hier online. Dann geht es um das Thema Jerusalem, Antiochia, Athen und Rom, die Stadt als Ort der frühchristlichen Mission. Wird ein eher neutestamentlich geprägter Abend werden, aber wird auch eine spannende Geschichte sein. So viel kann ich jetzt schon triggern. Das Christentum ist ursprünglich in der Anfangszeit eine mehr oder weniger reine Stadtreligion, was auch immer das für das Christentum heißt. Und auf die Reise begeben wir uns am 5. November im Jahr des Herrn 2024. Till, dir vielen Dank nach Jerusalem.
Ich danke dir. Ich habe viel Spaß gehabt, viel gelernt bei der Vorbereitung und Spaß am Diskutieren habe ich sowieso immer.
Wir sehen uns spätestens am 5.11. Das heißt, Till, wir beide sehen uns früher. Ich trigger das schon mal an, weil wir beide ein schönes neues Projekt in Arbeit haben. Das ist noch nicht veröffentlicht, aber wir sind schon dabei, es so langsam zu produzieren. Nennt sich die Schrifterzähler. Ganz kurz gesagt, wir beide erzählen bekannte biblische Texte neu. Zu jedem Text, den wir da vor uns haben, gibt es zwei Erzählungen, eine vom Till und eine von mir. Und das, was wir bisher haben, ist für uns beide schon sehr überraschend gewesen. Also wir haben den anderen, glaube ich, immer schön überrascht, was wir da so produziert haben.
Wir haben ordentlich Leerstellen gefüllt und viel gelernt dabei, glaube ich auch.
Hat großen Spaß. Man könnte zum Beispiel noch heute, genau, man könnte die Zeit, was passiert damals mit der Arche Noah und um die Arche Noah herum, in der Zeit zwischen der Noah den Weinbaum pflanzt und den Wein trinkt. Das wäre so eine Leerstelle. Ich weiß nicht, ob uns da schöne Geschichten zu einfallen würden, aber...
Ich war direkt am Überlegen, als wir diskutiert haben, genau die Szene, die du ja auch angesprochen hast. Ja, wie erfährt denn Noach davon, was passiert ist?
Wäre so eine klassische
Geschichte, die man fühlen könnte. Sam hingerannt, Jafet hingerannt.
Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Vielleicht war es auch die Frau vom Noach. Die taucht in der Geschichte ja gar nicht auf, weil die muss ja da irgendwo rumstehen. Ne?
Man weiß es nicht.
Und wie haben die überhaupt weitergemacht? Gab es Frauen außer der Frau vom Noach? Die müssen sich ja irgendwie vermehrt haben. Fragen über Fragen, denen wir bei den Schrifterzählern mal nachgehen sollen. In diesem Sinne, kommen Sie gut durch die Nacht, kommen Sie gut in die Zukunft, bleiben oder werden Sie gesund, helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In diesen Zeiten ist es mir wichtiger denn je, den Segen zu sprechen. Shalom al Yisrael, Frieden über Israel, Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!
www.d-werbung.de